Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Wir gehen heute nochmal auf einen Text, der den Abraham betrifft. Und es ist meines Erachtens einer der schwierigsten Texte, die wir im Neuen Testament haben, aus zwei Gründen. Einmal das eine, was dort geschrieben ist. Und das andere, dazu komme ich dann nochmal, dass an vielen Stellen dieser Text in einer Art und Weise interpretiert wird, was wohl an dem eigentlichen Sinn vorbeigeht. Der Text, das sind die Verse 17 bis 19 im 11. Kapitel, wo es heißt, durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte. Und ihm gesagt worden war, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, Abraham in diesem, Gott kann auch von den Toten erwecken, deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. Die eine Schwierigkeit ist die, weil es, was da geschehen ist, eigentlich etwas ist, was nicht ganz zu begreifen ist. Und das andere ist, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, man nimmt ja die Opferung Isaaks ganz schnell und überträgt die auf den Kreuztod Jesu. Es tut nur das Neue Testament an keiner Stelle. Das sind ganz andere Dinge. Eher eine Schlange, manche Bereiche aus Josef, wenn wir an die Rede vom Stephanus in der Apostelgeschichte denken, werden alle darauf übertragen, gerade dieses nicht, obwohl das ist ja so handgreiflich, dass da einer seinen einzigen, und wie heißt es im ersten Buch Mose, seinen einzigen Sohn, den du liebst, nimmst und opfer ihn. Das passt doch. Besser kann es gar nicht passen. Und das Neue Testament nimmt das nicht. Also muss es um irgendwas anderes dabei gehen. Und ich denke, das ist gut, dass wir uns dem stellen und diese Aussage, die durch diesen Text und durch dieses Geschehen da gemacht wird, ist wohl auch eine mit der härtesten, die wir im gesamten Wort Gottes überhaupt finden. Und wenn ich das im Vorfeld sage, dann hat das auch ein Stückchen etwas damit zu tun. Ich denke noch daran, bevor ich von Wolfsburg weggegangen bin zum Studium, da hat unser damaliger Pastor, der Heinrich Klü, ihr Älteren werdet ihn teilweise noch kennen, der hat mir damals einen Satz gesagt, den ich nicht richtig verstanden habe, so in der wirklichen Bedeutung, sachlich natürlich schon, aber ich muss ihm recht geben, das stimmt so. Er hat mir damals gesagt, denk immer daran, der Schreibtisch, an dem du deine Verkündigung ausarbeitest, ist der Altar, auf dem der Prediger geopfert wird. Und wenn es auf einen Text zutrifft, dann ist das dieser. Aber erst einmal wieder so ein bisschen, bevor wir auf die konkrete Situation eingehen, einen kurzen Blick auf den Anfang. Manches Mal zieht man das ja so ein bisschen in Zweifel. Da will ich gar nicht im Einzelnen jetzt drauf eingehen. Warum sind die Leute in der Zeit vor der Sintflut so alt geworden? Wenn ich die Aussagen des Zustandes der Schöpfung damals ansehe, ist das physikalisch sogar möglich und medizinisch auch. Aber gehen wir heute nicht drauf ein. Von daher war der Abraham gar nicht so weit weg von all denen, die das vorher noch miterlebt haben. Also das, was man so wusste, ist ganz dicht und ganz nah dabei gewesen. Und für den Abraham, wie für die, die vor ihm waren, war eine Sache klar. Sünde hat immer den Charakter von Ungehorsam. Da macht sich das dann dran fest. Ungehorsam gegen den lebendigen Gott. Und Glaube heißt dann im Gegenzug dazu, wo Glaube konkret wird, lies mal den Jakobusbrief, da geht es um Gehorsam gegen Gott. Diese zwei Dinge sind etwas, was beim Abraham irgendwo klar war. Behalten wir mal im Hinterkopf erstmal. Dann, wenn ich reingucke, die Abrahamsgeschichte, mir gefällt der Begriff Bericht besser, bleibt schwierig. Da sind manche unverständliche Dinge drin. In der Abraham-Geschichte gibt es immer wieder diese Punkte, wo uns der heilige Gott entgegentritt. Jawohl, wir reden von einem liebenden Gott. Das ist richtig. Aber auch der liebende Gott ist immer der heilige Gott. Das können wir nicht gegeneinander ausspielen. Was es nicht gibt, diese typische deutsche Redewendung, der liebe Gott, das kommt in der Bibel nicht vor. Es gibt einen liebenden Gott, das ist was anderes als einen lieben Gott. Dann landest du ganz schnell beim guten Opa total taub. Steht mir vielleicht auch irgendwann mal bevor. Aber ob dann das gut noch stimmt, weiß ich nicht. Klammer zu. Der liebende Gott bleibt immer auch der heilige Gott. Und in der Abrahams Geschichte tritt er uns oft sehr, sehr deutlich entgegen. Und da sind wir, denke ich, auf einer richtigen und wichtigen Spur, die uns auch ein Stückchen davor bewahrt, dass wir über dieses Geschehen, was hier angesprochen ist und an ein, zwei Punkten auch nochmal erläutert und ergänzt ist, über den Bericht im Alten Testament hinaus, der uns davor bewahrt, dass wir nicht zu schnell auf Christus zu sprechen kommen. Da sollten wir uns ein kleines bisschen vor bewahren. Anders ausgedrückt, die Prüfung des Vertrauens in diesem Geschehen hängt ganz direkt mit dem Gebot oder sagen wir besser, dem Anspruch Gottes zusammen. Und wenn wir das Wort Gottes als Ganzes mal lesen, werden wir einen Gedanken entdecken, der sich durchzieht. Die meisten Aussagen im Wort Gottes drehen sich, wenn man das so zusammenfassen will, um das, was wir das erste Gebot nennen. Ich bin der Herr, dein Gott. Und ob wir nun bei den ethischen Aussagen sind, es dreht sich darum. Ob wir bei den Beziehungsaussagen sind, es dreht sich darum. Und wenn es selbst bis in strukturelle Fragen hineingeht, es dreht sich im Endeffekt eigentlich immer um diese eine Sache. Aber warum so hart bei dem Abraham? Es hängt wohl damit zusammen, dass in der Berufung, in der Erwählung Abrahams durch Gott der Weg begonnen wurde, der zu dem Nachkommen Abrahams führt, der Erlöser der Welt ist. Wahrscheinlich hängt das damit zusammen, auch, dass für diesen Anfang und alles, was danach gekommen ist, eine Frage des, das ist ein gefährliches Wort wieder, absoluten Vertrauens dieses Mannes auf Gott nötig ist. Wir haben das gestern so ein bisschen erwähnt, diese langen Jahre, nicht, wo gesagt wird, du wirst einen Sohn haben und naja, hatten wir gestern. Es geht ganz wesentlich hier um die Prüfung des Vertrauens zu Gott. Und nach all dem, was ich beobachtet habe in den vielen Jahren in Thailand und was sehr oft auch sehr nah an unser Leben als Familie herangekommen ist durch verschiedene Bereiche. Es scheint so zu sein. Ich sage es bewusst vorsichtig. Und wenn ich sage, es scheint so zu sein, dann bin ich trotzdem der tiefen Überzeugung, dass es so ist. dass in gewissen Abständen Gott vor jedem von seinen Leuten steht und immer diese Frage stellt: Du hast irgendwann einmal gesagt, dass dein Leben mir gehört. Mit allem, was dazugehört, gilt das noch? Gilt das noch, dass du mir wirklich gehörst und ich mit dir machen darf, was ich will? Und daraus ergibt sich eine Frage, die aus dem Anspruch Gottes an unser Leben herankommt und resultiert: Wie weit darf Gott in seinem Anspruch an mich gehen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wie weit darf er gehen? Ich kann das auch anders formulieren. Wenn ich sage, ich lebe in einer 99-prozentigen Hingabe an diesen Gott oder in einem 99-prozentigen Vertrauen an diesen Gott, kann man ja schlecht messen, aber lasst mich mal dieses Zahlenspiel so betreiben, dann bestimme ich mit diesem einen übrig gebliebenen Prozent immer, wie weit die 99% gehen. Und ich denke mal, manches, was merkwürdig ist, auch im Leben von Menschen, die sagen, mein Leben gehört Gott. Manches, was einen vielleicht auch erschreckt, manches, was da vielleicht gar nicht hingehört, hat mit Sicherheit seinen Grund da drin. Wie weit darf Gott in seinem Anspruch an mich gehen? Darf er das, was er macht? Meine Frau war schon, doch ein Beispiel nehme ich mal, meine Frau war schon in Deutschland. Wir hatten im Jahr davor eine relativ harte Geschichte mit Tochter Nummer 3. Sie hat in, wie alt war sie, 22, 23, in einer Nacht 2 Schlaganfälle gehabt. Lag auf Intensiv, konnten uns nicht erreichen. Das war eine Urlaubswoche, die wir jeweils vor dem Weihnachtsstress auch genommen haben, wo man kein Internetempfang hat. Das haben wir uns so entschieden, das brauchen wir immer, haben dann beim Nachhausekommen gesehen, alle unsere Töchter haben uns mehrfach an einem bestimmten Tag erreichen wollen. Das ist nie gut. Das braucht man nicht, wenn alles normal ist, passiert sowas nicht. Wir haben es dann versucht zurückzurufen, haben einen unserer Schwiegersöhne erreicht, nämlich den Mann auch von der Lea, und habe ihn gefragt: Sag mal, Luis, ihr habt uns versuchen wollen zu erreichen, was ist denn los? Und dann sagte er: Lea liegt auf der Intensivstation, hat was im Kopf, aber es ist alles gut. Du zuckst, das verstehe ich als Mediziner, also wenn du wegen was im Kopf auf der Intensivstation liegst, dann ist nicht alles gut, eindeutig. Wir hatten dann die Möglichkeit, einen Tag später sie selber auch dran zu haben, und dann kam es raus, 2 Schlaganfälle innerhalb von einer halben Stunde nachts. Ursache war eine Sache am Herzen, nicht verschlossener Duktus, mit dem viele Leute leben können. Daraus resultierte ein Aneurysma in der Herzvorkammer, und dann setzte sich diese ganze Maschinerie in Gang, und ihre Haltung war dann immer der erste Satz, den sie bei dem Telefonat mit mir sagte: Papa, ich hab dich ganz doll lieb. Wir sind das gewohnt, am Ende ist das immer unser Schluss. Aber am Anfang ist das nicht gut. Das ist nicht gut, wenn sowas kommt. Das hat bei uns gedauert. Das war dann auch der Grund, weshalb meine Frau früher nach Deutschland zurück ist. Da haben wir das noch relativ einfach gefunden. Darf Gott das? Und dann ein Ja dazu sagen. Meine Frau war in Deutschland, 3/4 Jahr später. Ich bin mit dem Auto unterwegs, das Handy klingelt, meine Frau ist dran. Wir hatten mal gesagt, wir telefonieren nicht aus Kostengründen, wir machen das per Skype. Zumal, wenn ich unterwegs bin, kann ich sowas auch nicht gebrauchen. Ich fahre an den Rand, ruf an, meine Frau heult und sagt: Johanna liegt in Goslar auf Intensiv. Gehirntumor, der sofort operiert werden muss. Ich habe in meinem Auto geschrien. Ich glaube, wenn ich die Fenster aufgehabt hätte, die Motorradfahrer neben mir wären von ihrem Motorrad gefallen. Ich habe Nein gesagt. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich hatte noch 1,5 Stunden bis nach Hause. Und diese Frage stand auch ganz deutlich im Raum. Darf ich das? Du hast mal gesagt, du und alles, was dir ist, gehört mir. Und was ist, wenn das jetzt ganz anders ausgeht? Es ist gut ausgegangen. Ich habe Johanna dann auch erreicht. Interessanterweise habe ich dann auch ihren Freund kennengelernt, der sie im Krankenhaus besuchte. Oder ich habe ihn gesehen, kennengelernt habe ich ihn nicht. Das war interessant. Es kam dann raus, es ist eine Fehldiagnose gewesen. Sie war auf dem Bahnhof in Bad Harzburg zusammengebrochen, ohne Grund. Und der sie untersucht hat, war falsch. Aber das Ergebnis war jetzt erstmal gar nicht das Wichtige, sondern dies darf Gott das. Darf das. Und wir haben das beim Abraham. Und jetzt lasst uns zum Abraham auch wieder zurückgehen. Wenn wir mal gucken, was ist da? Gott sagt, nimm deinen Sohn, den einzigen, den du liebst, und opfere ihn. Und das heißt, in der Praxis, schlachte ihn ab. Und wenn wir mal versuchen, ganz genau hinzugucken, das ging ja nicht nur um den Isaak dabei. Das ist uns manches Mal ja gar nicht so bewusst. Gott sagt da zum Abraham, ich bleib mal bei dem Wort, schlachte deinen Sohn ab und meine Verheißung an dich gleich mit. Mit dem Tod Isaaks ist die gesamte Verheißung, oder sagen wir es sogar im Plural, sind die gesamten Verheißungen, die Gott Abraham gegeben hat, mit in den Tod gegeben. Da ist noch etwas viel Revolutionäres oder was Krasseres oder was Himmelschreienderes noch mit dabei, als nur in diesem Faktum. Es geht auf einmal nicht mal mehr nur um das Leben dieses Mannes. Sondern es geht darum, alles, was du von mir erwartest, das geht jetzt in den Tod, das ist zu Ende. Abraham, machst du das? Darf ich das? Ist mein Anspruch bis dahin gültig in deinem Leben? Und wir haben ja, wenn wir da so Bilder von dieser Geschichte haben, dann haben wir da den Abraham als alten Mann, was ja auch irgendwo stimmt, und immer so einen kleinen Jungen. Nein, das stimmt nicht. Isaak war kein kleiner Junge dabei. Der war ein junger Mann. Wie komme ich da drauf? Der schleppte das gesamte Holz den Berg rauf, was auf den Altar gelegt werden sollte. Das macht kein 8-jähriger Knabe. Das macht keiner im Kinderstundenalter. Der war ein kräftiger Mann. Das heißt, auch der Isaak hat gewusst, was kommt. Und der war nicht wehrlos, als Abraham den Strick nahm und ihn band und auf den Altar legte. Der hat gewusst, was kommt. Das war nicht, wie man das auf den Bildern sieht, so ein kleiner Junge, nicht der sowieso zum Papa aufschaut und sagt, alles, was der Papa macht, ist richtig. Nein, der hat gewusst, was kommt. Und wir haben das da drin, dass diese Frage dann ja ist, Vater, wir haben alles. Feuer. Wir haben genug Holz, um ein Opfertier zu verbrennen. Und das ist nicht ein kleines Bündel Reisig. Das wiegt mindestens einen Zentner. Wenn ich manches Mal Holz aus dem Wald schleppe, ich weiß, was Holz wiegt. Und er lässt sich binden. Das Wort Gottes sagt wenig über die Emotionen, die dabei eine Rolle spielen. Wenn diese Frage kommt, Vater, was opfern wir da? Und wir haben da nur diese eine Antwort, das entscheidet Gott. Gott hat sich ein Opfer rausgesucht. Ich weiß nicht, ob wir das so ein bisschen versuchen können nachzufühlen, ob es müßig ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber was da abgeht bei diesem Mann, wenn er diese Antwort gibt, und er weiß es ganz genau, und er ist sich gewiss, auch der Isaak weiß, worum es geht. Und dann dieses Ganze, so, denken wir nochmal an den Text von gestern oder was da mit reinkam. Viele Jahrzehnte vorher sagt Gott ihm, von dir kommen Nachkommen, so viel wie der Sand am Meer. 11 Jahre später, du wirst einen Sohn kriegen und das ist der Sohn der Verheißung. 13 Jahre später, nächstes Jahr ist es soweit. Und jetzt ist der da. Und das sind so circa 20 Jahre, die schon wieder vergangen sind. Und jetzt soll er die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, abschlachten. Und seinen Sohn auch. Ich denke, so richtig, was das heißt, können wir uns das gar nicht vorstellen. Aber diese Grundfrage, wie weit darf ich gehen? Darf ich das? Wie weit geht meine Verfügungsgewalt über dich? Die ist da. Und diese gleiche Frage, da sage ich mal, der Ewige sei gepriesen, dass das nicht in dieser Methodik läuft. Aber diese Frage, wie weit darf ich gehen? Wie weit gilt meine Verfügungsgewalt über dich? Die steht trotzdem ganz genauso da. Das Wort Hingabe ist ein altes Wort. Ist im Prinzip auch eins, was man nicht mehr so mag. Das passt nicht mehr in unsere Zeit. Aber ich sag mal so, ob das in unsere Zeit reinpasst oder nicht, das interessiert Gott überhaupt nicht. Die Sache bleibt. Und wir lernen daraus, es widerspricht einem der alten Lieder. Glaube ist kein Wandern auf sonnigen Höhen. Nein. Nie. Nicht. Wir haben Zeiten, wo es uns richtig klasse geht. Wir haben Zeiten, wo wir die Nähe unseres Gottes, wo wir das Eingreifen, nicht, ihr zwei Pomians, Gottes wirklich ganz deutlich sehen. Wir sind froh mit euch. Sagt das auch bitte, wenn ihr mit der Maren telefoniert. Sagt das ruhig weiter. Wir freuen uns von ganzem Herzen mit, dass das jetzt so ist, wie es ist. Dass da was gelungen zu sein scheint. Das kennen wir auch. Aber auf Dauer, aufs Ganze gesehen, ist Glaube kein Wandern auf sonnigen Höhen. Es geht immer um diese uneingeschränkte Anbindung an diesen Gott, der der Eigentümer ist von allem Geschaffenen und damit auch von dir und mir. Aber er wartet darauf, dass ich sage, jawohl, ich will das. Und daraus ergibt sich die zweite Frage, halte ich an Gott fest, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Dieses Aufgeben der Verheißung ist unverständlich, auch für den Abraham. Denn das war mit Sicherheit nicht einkalkulierbar, dass es nochmal einen Ersatzsohn mit der Sarah gibt. Ist ja auch nicht passiert. Das heißt, erst später, als der Abraham nach dem Tod Sarahs noch einmal heiratete, dass er Söhne und Töchter zeugte, mit der Sarah nicht mehr. Dieses, habe ich Gott falsch verstanden, als er gesagt hat, die, die von Isaak kommen, sind die, die meine Präsenz in dieser Welt sind. Und es ist auf einmal abgeschnitten. ich kann das sagen, aber das wirklich begreiflich machen kann ich nicht. Das ist der Hammer. Das ist nicht einzuordnen. Zumal es ja auch dann, wie wir später wissen, im Alten Testament bei Todesstrafe verboten war, Menschen zu opfern. Und dann steht dieser gleiche Gott, der das sagt, davor und sagt, mach es. Es war alles auf einmal am Ende. Es galt nichts mehr, der Boden unter den Füßen war weg. Und es steht nur noch die Frage im Raum, ist dein Vertrauen zu mir total? Und wenn wir den Bericht im Alten Testament lesen, dann heißt es da ja nicht umsonst, als er den Arm hebt, um seinen Sohn abzuschlachten, dieser Stoß ins Herz, das dann heißt, und der Engel Gottes war da und sagte, tu es nicht, denn nun weiß ich, dass du mir vertraust. Es geht um Vertrauensprobe dabei. Und dann kommt dazu, und das wurde Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet. Es geht an dem Punkt, vertraue ich diesem meinem Gott ganz oder nicht? Vertraue ich ihm? Und das ist die nächste Frage, die da eine Rolle bei spielt. Auch wenn alles, Gefühl, Verstand, Erfahrung dagegen spricht, oder sperre ich Gott in das Gefängnis meiner Begrenztheit ein? Das hat ganz, ganz viele Auswirkungen. Es gibt viele Dinge, die es mit Gott zu tun haben, die wir uns weder erklären noch begreifen können. Das ist so. Das hängt einfach damit zusammen. Ja, so einfach ist es auch nicht, weil er immer der Unbegreifliche bleibt für uns. Und wir ihn nie, an keinem Punkt, mit unserem Verstand erreichen können. Wenn das gelingt, dann hat er aufgehört, Gott zu sein, beziehungsweise er war es nie. Aber wie viele Dinge gibt es, ich will da gar nicht auf so viele Beispiele eingehen, wo wir Gott in das Gefängnis meiner Begrenztheit oder unserer Begrenztheit einsperren. Es wird manches Mal bei unserem Beten auch ein Stückchen sichtbar. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Wir haben eine Sache, die wir vor Gott bringen, wir beten. Und oft ist es sogar so, dass wir Gott genau sagen, wie er das zu machen hat. Das hängt damit zusammen, wir wissen es ja eh besser. Nein, wir dürfen unsere Wünsche, wir dürfen unsere Sehnsüchte vor Gott ausgeben, das ist richtig. Aber das ist so ganz oft, dass wir sagen, mach doch das so und so und so und so und so und so, Amen. Da fangen wir an, Gott in unsere Vorstellungen einzupressen. Und das funktioniert nicht, das macht er nicht mit. Denn das ganze Universum ist nicht genug, um als Schemel für seine Füße zu gelten. Der ist immer noch sehr, sehr viel größer. Und wenn wir manche Berichte im Alten Testament lesen, wo Menschen irgendwas von Gott gesehen haben, denken wir nur Jesaja Kapitel 6, die sogenannte Berufung. In der Luther-Übersetzung ist ein bisschen falsch übersetzt, da steht was anderes, aber macht in der Sache keinen Unterschied. Denn es heißt, und der Saum des Gewandes Gottes füllte das Allerheiligste. Und ich fiel zu Boden wie ein Toter. Der hat noch nicht mal was von Gott gesehen, sondern nur so ein, ich sag's mal ganz salopp, so ein kleines Stückchen von der Klamotte. Und das hat ihn schon dermaßen niedergelegt, Nein, wir werden nicht dahin kommen, dass wir Gott in irgendeiner Weise nur annähernd wirklich begreifen können mit unserer Logik. Er bleibt da drüber. Und das gilt auch für sein Handeln mit uns. Abraham ist der Anfang der praktischen Durchführung der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen. Und an dem Punkt ist mit Sicherheit diese Überprüfung des Vertrauens nötig gewesen. Das hat Gott entschieden. Brauchen wir von der gar nicht beurteilen, war das richtig oder falsch. Nein, das war so. Und diese Überprüfung des Vertrauens, vielleicht kann man das mit anderen Worten formulieren und dann ist das vielleicht auch ein kleines bisschen näher an uns dran, dass Gott fragt, was ist dir das Wichtigste? Oder aber, auf was kannst du nicht verzichten? Geht es so weit, dass du sogar auf die Verheißung Gottes verzichten kannst? Bleibst du dann trotzdem bei ihm? Wir haben es wirklich mit einem heiligen Gott zu tun, der sich an dem Punkt auch von niemandem aus dieser Position herausjagen lässt. Und wie dieses Vertrauen vom Abraham ganz konkret aussieht, wie heißt es hier, ihm war gesagt worden, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Ishmael spielt keine Rolle. Und auch die Söhne und Töchter der Nachfolgezeit spielen keine Rolle. Die kennen wir nicht mal einen Namen. Die verschwinden einfach in dieser Planung, in diesem Ziel Gottes. Damit sage ich nicht, dass sie ungesegnet waren oder so, das mit Sicherheit nicht, aber sie spielen keine Rolle. Sie sind nicht relevant für den Plan Gottes hier. Aber dann kommt dieser Satz, wo es heißt, er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. Zwei Dinge, die wir da beachten sollten. Einmal, in dem ersten Vers, den wir gelesen haben, heißt es nicht, durch den Glauben wollte Abraham den Isaak opfern. Nein, da steht, er hat ihn geopfert. Das war wie vollzogen. Da war etwas durch die Entscheidung, die Abraham getroffen hat, zum Abschluss gekommen. Und wir haben manches in der Biografie Abrahams, wo wir sagen können, na Bursche, ganz so toll war das auch nicht, nicht? Das ist nicht meine Frau, das ist meine Schwester. Denn wenn ich sage, das ist meine Frau, die murksen mich, nö, will ich nicht. Und das hat er ja sogar zweimal gehabt, ne? Nicht nur einmal in Ägypten, sondern dann, als sie 89 Jahre alt war, die Sarah dann bei Abimelech nochmal und der arme Kerl ist von Gott gepiesackt worden, weil er sich an dieser Frau vergreifen wollte. Also der hat auch ein paar Sachen, wo man sagt, das lernen wir lieber nicht von ihm. Zeit abkürzen hatten wir gestern so ein bisschen. Nee, lernen wir lieber nicht von ihm. Aber hier ist etwas gesagt. Er hat ihn geopfert. Das heißt, durch die Entscheidung war das im Prinzip schon vollzogen. Es fehlte nur die praktische Ausführung in dem Ganzen. Und dann dieser Schlusssatz, diese Ergänzung, die da ist, die wir so im Alten Testament nicht haben. Er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. Wenn wir davon hören, von den Toten erwecken, wir denken dann meist nur, naja, am Ende der Tage ist ja alles klar. Das kommt dann, das ist ja mehrfach bezeugt im Wort Gottes und das wird auch so sein. Und im Endeffekt, falls wir zu denen gehören, die vor dieser Zeit noch unsere biologische Existenz aufgeben, die wir den Tod nennen, wird das unser Punkt sein? Jetzt hätte ich fast gesagt, auf den wir hinleben, aber wir sterben auch darauf hin. Ah, beides, es gehört zusammen. Auf dieses, das ist uns klar, irgendwann kommt Auferstehung. Da rechnen wir mit, da sind wir uns auch hoffentlich gewiss, dass das so ist. weil wir sagen, das ist das, was Gott zugesagt hat. Das ist aber nicht das, wovon hier die Rede ist. Sondern das ist dieses, dass der Abraham eine Gewissheit hatte. Und wenn ich den Isaak jetzt opfere, dann wird Gott ihn zu dieser Zeit auch wieder aus dem Tod zurückbringen. Denn er hat sich daran gebunden, mit seiner Verheißung. Also wir haben diese beiden Seiten, dass ich auf der einen Seite sage, was ist dir wichtiger, Abraham, meine Verheißung oder ich selbst? Triff diese Entscheidung. Wenn wir das auf heute übertragen, was ist dir wichtiger, das, was du von Gott hast oder Gott selbst? Triff diese Entscheidung. Das ist das eine. Und das andere ist eben auch dieses, ich vertraue diesem Gott so sehr, dass ich weiß, er wird das, was er zugesagt hat, auch durchziehen. Auch wenn ich es nicht begreifen kann, wenn ich es nicht verstehen kann und wenn ich nicht mal ein Modell dafür habe, dass das schon mal stattgefunden hat. Er wird das tun. Und der Punkt ist der, dass ich mich selber an diesen Gott kette. Ich bin immer mal wieder gefragt worden, ich kenne das ja auch, Unsicherheiten, Zweifel, wenn es dicke kommt, auch von den Brüdern draußen, immer wieder mal gefragt worden, wie gehst du damit um? Ich habe es den Leuten dann meistens so gesagt und das meine ich auch so. Und wenn dieser Gott mich mit einem Fußtritt aus der Tür heraus katapultiert, wenn der glaubt, dass der mich los wird, dann hat er sich getäuscht. Ich komme spätestens durchs Fenster hinten wieder rein. Und das meine ich ganz ernst. Wenn ich überlege, und ich hoffe, es kommt nicht falsch an, als überheblich oder so, aber es ist mir wirklich bitter ernst damit. Ich kann auf alles verzichten. Ich genieße viele Dinge. Ich kann auf alles verzichten. Aber auf diesen meinen Gott nicht. Ich kann es nicht. Und ich will es nicht. Auch wenn dort viele Dinge immer wieder da sind, die ich nicht verstehe. Wo sich auch bei mir alles dagegen sträubt. Das ist nicht der Punkt. Das darf sein. Und diese Fragen stehen vor uns. Darf ich das, gilt das noch, was du gesagt hast? Dein Leben gehört mir. Oder gilt es nicht mehr? Und wenn wir dann an unseren Alltag gehen, das formuliere ich jetzt mal als kleinen Tipp. Entschuldigung, dass ich hier immer drauf gucke, aber ich habe halt diesen Tipp gekriegt, es ist gut, wenn wir kurz vor einer vollen Stunde auch am Ende sind. Ich versuche mich daran zu halten. Wie kriegen wir das auch ein Stückchen gelebt? Ist das eine Möglichkeit, dass wir, die wir ja an vielen Stellen so gelehrt worden sind, wir leben für Jesus? Interessanterweise findet man diesen Gedanken wenig in der Bibel. Aber wir haben das alle irgendwann mal so gesagt, nicht? Wir leben für Jesus in dieser Welt. Ich finde das im Neuen Testament so nicht. Ich finde was anderes da drin. Und vieles im Alten Testament, da wird das dann durch Biografie noch deutlich gemacht. Es geht nicht darum, dass wir für Jesus leben, sondern es geht darum, dass wir Jesus in uns leben lassen. Paulus sagt das so plakativ und trotzdem richtig, so lebe nun nicht ich, sondern Christus in mir. Darum geht's. Und wenn wir versuchen, diese Art des Vertrauens oder diese Art der Hingabe zu bauen, können wir uns das vorstellen, dass wir unseren Tag vielleicht damit beginnen, noch vorm Aufstehen, meinethalben, dass wir sagen, Herr Jesus, ich will, dass du heute in mir lebst. Jesus will das auch. Das ist nicht der Punkt. Aber es scheint so zu sein, dass er uns an dem Punkt nicht überfährt und zwingt. Das ist ein Punkt, wo er auf unser Einverständnis und auf unseren erklärten Willen wartet. Und ich habe das, als ich angefangen habe, mir das so ein bisschen anzugewöhnen, manches Mal, ich bin aufgestanden, weil irgendwas gedrängelt hat, habe gemerkt, oh, verpasst, bin ich nochmal ins Bett gegangen. Und habe dann in meinem Bett gesagt, Herr Jesus, ich will, dass du heute in mir lebst. Und das tut er. Es geht nicht darum, was wir für Jesus tun. Es geht darum, dass Jesus in uns lebt. Und wenn wir mal gucken, was ist das, was Jesus wirklich will? Er will sichtbar werden. Und das geschieht nur, indem er durch uns sichtbar wird. Und wir haben das einige Male gehabt, so in Thailand. Wir waren mit einer Pastorenfreizeit unterwegs. Und das waren alles Leute vom Berg. Keiner von denen konnte schwimmen. Wir waren am Meer. Es war herrlich. Wie dann unsere Pastoren, die hatten ja nicht mal Badezeug dabei, in Unterhose da im Wasser planschten. Wirklich wie die Kindergartenkinder. Meine Frau und ich, wir haben uns gesagt, da machen wir jetzt nicht mit. Wir hatten zwar Badeklamotten dabei, aber wir sagten, das tun wir uns jetzt nicht an. Es war zwar drollig zu sehen. Wir haben dann gesagt, komm, wir gehen mal gucken, ob wir da irgendwo einen Kaffee finden. Wir kommen in ein ganz kleines Kaffee, haben uns da unterhalten, in Deutsch wohlgemerkt, über alles Mögliche. Und auf einmal sagt eine von diesen jungen Damen, die da den Service hatte, sag mal, könnt ihr mir erklären, wie das geht, dass man an Jesus Christus glaubt? Es stellte sich raus, sie hatte wohl Kontakt zu irgendjemandem aus einer Gemeinde, war Buddhistin. Aber wie kommt die da drauf, uns zu fragen? Wir haben nichts Frommes geredet. Wir haben Deutsch geredet, verstand die auch nicht. Wir konnten nicht mal Englisch. Jesus will in uns leben. Nein, mehr noch, er will sich ausleben in uns. Er will sichtbar werden und er wartet auf unser Einverständnis darauf. Können wir uns das vorstellen, dass wir das einüben und sagen, Herr Jesus, ich will, dass du heute in mir lebst? Was er dann daraus macht, ist nicht mehr unsere Sache, aber er macht es. Wir haben es diesem Mädchen erklärt, was daraus geworden ist, wissen wir nicht, die haben wir einmal gesehen, die werden wir nie wieder sehen in diesem unserem Leben. Das ist aber auch nicht der Punkt. Meine Frau kam vom Besuch bei ihrer Mutter zurück, ich habe sie am Flughafen abgeholt. Nächsten Tag war Visaverlängerung in Bangkok dran. Wir haben uns im Taxi unterhalten. Das waren nicht nur höfliche Dinge, die wir da gesagt haben, auch wieder in Deutsch, über diese ganzen blöden Papiere, die man da immer anschleppen muss. Das ist für so ein Visum, so ein Packen bei uns in Thailand mit Garantieerklärung und diesen ganzen Unsinn, den man da hat, der dann seit über 20 Jahren da schon liegt und ist jedes Jahr das Gleiche und man muss es immer wieder ranschleppen und was alles noch zu machen ist, weil sie gerade erst wieder eingereist war und dann sagt der Taxifahrer, wie geht das, dass ich Christ werden kann? Wie kommt der da drauf? Ich weiß nicht, wie der auf diese Idee kam. Mit mir hatte das nichts zu tun. Und mit meiner Frau auch nicht. Und mit unseren blökenden Töchtern, die noch mit dabei saßen, auch nicht. Wie kommt das? Jesus, ich will, dass du heute in mir lebst. Das sind nicht die Dinge, die tagtäglich und andauernd passieren. Aber Jesus will sich sichtbar machen in uns. Und das hat immer etwas damit zu tun, ja, du darfst mit mir machen, was du willst. Und ich will das, was du willst. Unser früherer Hausvater, der zu meiner Studienzeit Hausvater in Tabor war, der Günther Hopp, der hat das immer mal so formuliert, die Aussage fand ich klasse. Ich kann den Willen Gottes nur wollen, wenn ich Gott will. Oder aber, wer Gott nicht will, kann auch seinen Willen nicht wollen. Das ist der Punkt. Abraham hier, Ja, es gilt. Ich habe mich dir anvertraut und das nehme ich nicht zurück. Ich möchte euch Mut dazu machen, dass ihr nicht nur das nicht zurücknehmt, sondern vielleicht ist es an dem einen oder anderen Punkt auch nochmal wieder dran, dass man sagt, ja, ich habe da längst was zurückgeholt. Aber Jesus, ich will dich nicht nur an erster Stelle haben. Es gilt. Du kannst mit mir machen, was du willst. Und du entscheidest das, was dran ist. Großer Gott, heiliger König, geliebter Vater, vor allem anderen preisen wir deinen Namen, weil du König und Herr bist über alles. Und wenn wir so vor dir stehen und von deinem Anspruch getroffen werden, der so absolut ist, und wir müssten das eigentlich steigern, auch wenn das in unserer Sprache nicht geht, der Absolute als absolut ist, dieser Anspruch, wo es darum geht, ganz gehören wir dir oder eben nicht. Und dann stehen wir vor dir und haben so viele Dinge, wo wir sagen, tja, da ist ein Punkt, da ist ein Punkt, da ist ein Punkt, da gibt es so viele Dinge, wo das gar nicht Realität war. Und dann steht als erstes dran, wir bitten dich darum, dass du uns vergibst, wo wir uns in kleinen oder auch in großen Dingen von dir getrennt haben. Wir bitten dich darum, dass du uns hilfst, so wie du das in deinem Wort gesagt hast, das Wollen und Vollbringen von dir kommt und etwas mit dir zu tun haben. Wir bitten dich darum, dass du beides in uns wirkst. Dieses Wollen, ich will dir ganz gehören. Und wir bitten dich auch darum, dass du in uns lebst, dich auslebst in uns, dass du sichtbar wirst bei den Menschen, mit denen wir es zu tun haben, an den verschiedenen Stellen und Situationen. Und wir schließen das damit ein, wir bitten dich darum, dass du deinen individuellen Plan mit unserem Leben durchziehst. Wir wollen dir gehören, ganz und dein Werkzeug sein, das du gebrauchen kannst, so wie du das entschieden hast und wie du das gebrauchen willst. Danken dir dafür, dass du uns nicht aufgegeben hast, sondern zu uns stehst, es aushältst mit uns und uns an deiner Hand und in deiner Hand behältst. Darum bitten wir dich, dass das so bleibt. Halt uns fest bei dir, damit wir uns an dir festklammern können. Amen.